Was braucht es denn für mich selbst, um mich beheimatet zu fühlen, um zu Hause zu sein, um anzukommen irgendwo? Das sind einfach wichtige Fragen. Und ganz oft suchen wir nach etwas, was wir zum Beispiel selber gar nicht benennen können, sondern wir denken, irgendwann taucht es auf und dann weiß ich so. Das kann sein, muss aber nicht so sein. Es hilft auf jeden Fall, mir darüber nachzudenken, zum Beispiel, wo in meinem Leben habe ich das schon mal gefühlt.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich wieder einmal mit Dami Scharf. Dami und ich wollen wissen, was Heimat ist. Wie unterscheiden sich Heimat und Zuhause? Geht es dabei um einen Ort, um ein Gefühl oder um etwas ganz anderes? In mir hat das Gespräch sehr viele weiterführende Fragen angeregt. Vor allem hat es meine Sensibilität für den Nutzen von Graustufen und Spannungsfeldern erhöht. Wie gehe ich damit um, wenn ich etwas nicht direkt einordnen kann? Wie gehe ich damit um, wenn ich eine Spannung in mir spüre? Wann fühle ich mich willkommen? Wann fühle ich mich beheimatet? Aber am besten, ihr hört selbst. Vorab, wie immer die Info, wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Hören. Los geht's. Dami, wir sprechen heute über Heimat.
Ja, hallo Leo, ich freue mich total auf unser Gespräch. Wir hatten jetzt irgendwie zwei, drei Wochen Gesprächspause und du hast mir echt gefehlt.
Vielen, vielen Dank. So. Ja, ich kann an der Stelle wirklich nur zurückgeben. Ich habe mich gestern schon sehr auf dieses Gespräch gefreut und auch zwischendurch, das kann man ja vielleicht teilen. Ich hatte in der Zwischenzeit auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht, was für Themenwünsche es denn gibt. Und da gab es eine wunderbare Überschneidung, ein Thema, was wir nämlich schon früher mal zurückgestellt hatten und noch besprechen wollten. Und eines, was sich eben auch gewünscht worden ist, ist eben Heimat. Und das passt doch so wunderbar, dass wir da heute sagen, lass uns doch mal über dieses, ja, große, wunderschöne, vielleicht auch echt schmerzhafte Feld sprechen. Also
da gibt es ganz Feld.
Und belastete Feld, auch das Wort alleine, ja. Ich weiß gar nicht, wie groß wir den Filter am Anfang machen sollten, aber da würde ich gerne einfach mal starten. Du hast gerade gesagt, belastete Feld. Warum belastet?
Weil wir in Deutschland natürlich im Faschismus diesen Heimatbegriff neu belegt haben, quasi, und das sehr eben nationalistisch geworden ist und damit ausgrenzend und eben damit viele, viele sehr furchtbare, schreckliche Erfahrungen gemacht worden sind für die Menschen, die quasi aus diesem Heimatbegriff, aus diesem nationalistischen Heimatbegriff ausgegrenzt worden sind oder auch umgebracht worden sind, um die Volksreinigung voranzubringen. So, und deswegen ist Heimat in Deutschland ein sehr, sehr belasteter Begriff, der auch lange überhaupt nicht mehr verwendet wurde. Also in meiner Jugend, auch noch in meinen 30ern oder so, war das einfach ein Unwort. In allen, die irgendwie linker, feministische Alternativer waren, war das wirklich einfach ein Unwort, was nicht benutzt wurde. So. Und ich weiß, dass die Weltmeisterschaft in Deutschland der erste große Wendepunkt war, wo die deutsche Flagge wieder gezeigt wurde überall. Und plötzlich eine andere Geschmacksrichtung reinkam. Das ging auch so durch die Presse, dass quasi das erste Mal diese Flagge wieder gezeigt wurde mit einem anderen Gefühl für viele Menschen. So, und deswegen kommen wir von da eben und allein von sozusagen von der Landesherkunft, also wenn wir als Deutsche da drauf gucken, haben wir da schon mal ein vorbelastetes Verhältnis. Es ist einfach nicht einfach zu sagen, meine Heimat Deutschland, wenn man zumindest ein bisschen politisches Gefühl einfach hat, dann hängt da eine ganze Menge dran an diesem Begriff. Was ich glaube, was auch in uns dann auch wirkt auf unser persönliches Gefühl von beheimatet sein, was noch viele andere Aspekte natürlich auch hat.
Ich würde da total gerne einmal die Brücke auch in die heutige, gerne auch weiter noch Politiklandschaft zu schlagen, denn der Begriff Umweltschutz, der ja mittlerweile total überall angekommen ist, glaube ich, wird von, so erlebe ich es zumindest, auch rechten Parteien eher mit Heimatschutz verwendet. Ne? Und hier haben wir eigentlich das Gleiche, was du gerade gesagt hast, der Begriff Heimat belastet durch die faschistische Vergangenheit in Deutschland, und es wird eben auch wieder belebt, dass es geht nicht darum geht, die Umwelt zu schützen, sondern die Heimat, die natürlich da aufhört, wo Landesgrenzen sind, in dieser Perspektive.
Ja. Und ja, ja, es ist sehr spannend. Ich habe natürlich mal recherchiert, was der Wortstamm von Heimat ist, weil mich das interessiert hat. Und der Wortstamm ist aus dem Germanischen Heimer oder Heimatli und heißt eigentlich nur Haus oder Dorf. So, und da stand auch, dass bis Mitte 19. Jahrhundert, das heißt also bis vor den, 19. Jahrhundert ist immer 1800, gell?
Ja, genau.
Alles mit also 1800 ist 1900. Gut. Ja, ist 1900, genau. Ja. Das ist immer, muss ich immer nachdenken. Bis Mitte 19. Jahrhundert war es quasi ein rein juristisches und geografisches Wort, ein ganz nüchternes Wort. Also es hatte überhaupt keine Implikationen. Das fand ich total spannend, dass die Belegung mit all den Gefühlen quasi erst viel, viel später da reinkam. Vorher war das einfach nur quasi das Dorf, in dem ich halt wohne und was ich geografisch bezeichne, so.
Was ist denn für dich Heimat, wenn du jetzt so an das Wort denkst? Hast du da eine Konnotation zu?
Ich wusste, dass du mich das fragen würdest.
Natürlich.
Da habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. So, das ist total spannend, weil ich wohne jetzt seit über 30 Jahren in Göttingen mit kurzen Pausen. Ich war mal anderthalb Jahre jetzt in Berlin und war mal zwei Jahre in Köln. Und lande hier quasi immer wieder irgendwie. Ist Göttingen jetzt meine Heimat? Ganz schwierig. Also ich wohne hier und ich bin hier auch ein Stück zu Hause. Aber wenn ich jetzt so ein wirklich so ein Gefühl beschreiben müsste, wo ich mich richtig wohl fühle und wo ich das Gefühl habe, hier entspanne ich mich und hier identifiziere ich mich mit, dann wäre das tatsächlich eher Vancouver, Kanada. So, was ich mit 23 kennengelernt habe und seitdem quasi versuche, immer wieder dahin zu fahren, weil ich da einfach glücklich bin. Und es gibt sowas, wenn ich in Kanada bin und auch zum Teil in USA von der Landschaft her, wo ich einfach mich entspanne. Also wo ich das Gefühl habe, ja, hier kann ich sein, hier bin ich und hier bin ich auf eine andere Art und Weise Dami, als ich das hier bin. So, und das ist ein Aspekt quasi. Und der andere ist, dass meine Heimat für mich ganz stark mit den Menschen verbunden ist, mit denen ich mich verbunden fühle. Deswegen kam ich nie überhaupt nur auf die Idee auszuwandern. Also mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich nicht geklappt hätte. Aber ich bin einfach nicht mehr auf die Idee gekommen, auszuwandern, weil ich so verbunden mich fühle mit meinen Menschen sozusagen. So. Und ja, das ist für mich so ein wichtiger Aspekt und ein Aspekt, da ich ja selber einfach hochtraumatisiert aus meiner Geschichte gekommen bin, war, mich in mir selber zu lernen, zu beheimaten. Also mich überhaupt mit mir identisch zu fühlen sozusagen, also in mir ein Zuhause zu finden und auch eben über die Zeit zu lernen, mit anderen Menschen oder mit meinen Beziehungen einfach mich beheimatet zu fühlen. Das so ist der Begriff für mich quasi in verschiedenen Aspekten belegt. Und heute würde ich sagen, es gibt ein Gefühl von zu Hause angekommen zu sein auf unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, was ich sehr, sehr schön finde und sehr, sehr tatsächlich genieße, weil es so, so alt noch nicht ist. Was ganz viel Ruhe rein, also tatsächlich reinbringt für mich in mein Leben, in mein System. So.
Ja, ich
und du?
Das,
wie ist das für dich?
Heimat? Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich viel zur Zeit auseinandersetze. Also ich bin Also ich komme aus Bremen und da wohne ich jetzt auch seit einem halben Jahr wieder. Da habe ich die ersten 20 Jahre meines Lebens gewohnt, bin nach dem Abi dann weggezogen, nicht wirklich weit weg nach Hamburg, aber ich wollte das unbedingt, das war damals genau das Richtige. Dann natürlich irgendwie, was nicht natürlich, super privilegiert irgendwie auch unterwegs gewesen, studiert, ein Auslandssemester gemacht und so. Und wollte dann so, eigentlich hatte ich so total Bock auf dieses digitale Nomadenleben und habe ganz, ganz viel daraufhin ausgerichtet. Irgendwie Job gekündigt, geguckt, dass ich remote arbeiten kann und so weiter. Das hat dann alles, ich hatte 2 Jahre tatsächlich keine feste Wohnung, bin aber immer nur so irgendwie trotzdem aufgrund privater Umstände im Raum Hamburg irgendwie immer noch viel gewesen damals. Das war dann einfach super anstrengend und ich habe dann zu diesem Zeitpunkt, eigentlich aus einem anderen Grund, angefangen, eine Paartherapie zu machen, dass ich dann gemerkt, scheiße, es bringt eigentlich gar nichts, eine Paartherapie zu machen. Der Therapeut meinte nach 2 Sitzungen so, ihr müsst eigentlich euren eigenen Kram klären. Ihr könnt hier auch wiederkommen, aber eigentlich müsst ihr euren eigenen Kram klären. Das war sehr einleuchtend für mich. Dann habe ich das gemacht. Und das war in Bremen. Und ich habe dann letztes Jahr eine Therapie angefangen in Bremen und wohne jetzt seit Ende letzten Jahres hier zum Großteil für diese Therapie. Also und das ist für mich so, und das sage ich auch ganz, also dass vielen Leuten, wenn sie mich fragen oder wenn ich ehrlich bin, ich bin gerade dabei, so eine Art Friedensprozess auch mit diesem Ort zu schließen. Weil ich, obwohl ich von hier bin und hier ganz, ganz tolle Erinnerungen habe und auch ein Zuhause habe, wo ich immer wieder hinkommen kann. Also jetzt beispielsweise Eltern, das ist alles da, aber ich habe mich irgendwie nicht so wohl gefühlt auch lange. Und wenn ich dann irgendwie im Studium in Bremen war und wieder irgendwie dann, weiß nicht, auf Familienbesuch oder irgendwie, wollte ich auch mal möglichst schnell wieder weg eine Zeit lang und guck mir jetzt gerade auch mal wirklich an, was ist das denn, ne? Was ist das auch für ein Ort, von wo du bist und was sind da für Gefühle? Und ich bin gerade in dem Sinne dabei, mit dem, wo ich herkomme, was schon irgendwie ein Stück Heimat und Zuhause ist, mir das neu zu erschließen. Deswegen kann ich dir nicht eine abgeschlossene Antwort auf diese Frage stellen, sondern eigentlich nur sagen, ich bin gerade in diesem Prozess. Und das ist halt irgendwie ein Gefühl, mit dem ich mich total auseinandersetze. Wie fühle ich mich jetzt, wenn ich hier, was weiß ich, ne, über diese Brücke gehe oder hier einfach langlaufe? Und wie habe ich mich vielleicht vor 3 Monaten gefühlt oder vor 10 Jahren? So, ich weiß noch, letztens war ich, warum auch immer, ich weiß nicht mehr, was ich da wollte. Ich war in der Innenstadt, im Karstadt. Da war ich immer als Kind, um mir irgendwelche Stifte für die Schule oder irgendeine Mappen oder was auch immer zu kaufen, wenn es halt irgendwie so Schulequipment brauchte. Und dann war ich letztens wieder da und ich merkte so, oh, ich fühle mich so wie damals, als ich halt irgendwie so Kind war und so auch viel so mich vielleicht unbewusst ohnmächtig gefühlt habe, so wow, krass, dieser Ort ist damit besetzt, so was ist denn das? Ne? Und das ist ganz viel hier und ja, damit arbeite ich zurzeit viel. Das heißt, was ist Heimat für mich zurzeit? Ein großes Forschungsfeld. Also das ist, glaube ich, die Antwort, die ich geben kann. Heimat ist für mich zurzeit ein ganz großes Forschungsfeld. Deswegen finde ich es auch toll, dass wir heute darüber reden.
Ja, super. Ja, spannend, weil wenn du so erzählst, habe ich so gedacht, hat Heimat auch ganz viel mit dem Gefühl zu tun, wo wir uns sicher fühlen. So. Also was passiert eigentlich, wenn wir uns an dem Ort, wo wir zum Beispiel aufwachsen, eben nicht sicher und geliebt und geborgen fühlen? So, und weil ich glaube, dass eben Trauma in jeder Form, also uns aus uns und unserem Körper quasi rausbringt, aber eben auch aus dem Gefühl eben von Verbundenheit mit etwas so. Und ich wundere mich oft, viele Menschen sagen ja, wenn sie zu ihren Eltern fahren, ich fahre nach Hause. So. Und ich frage dann manchmal nach, ist das denn dein Zuhause, wo du jetzt hinfährst? Und manche fangen dann erst nachzudenken, was sie da eigentlich sagen, so. Weil zum Beispiel, wenn ich aus einem ganz schwierigen Elternhaus komme oder eigentlich gar kein Verhältnis mit meinen Eltern habe, mache da meine Pflichtbesuche und sage gleichzeitig, ich fahre nach Hause, dann ist das eine ganz, ganz schwierige Attribution, die ich da mache, weil ich mir damit aber auch nehme, dass ich woanders zu Hause sein kann. Weil ich glaube, vielleicht gibt es auch mehrere Zuhauses, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es für uns schwierig, etwas als Zuhause zu bezeichnen, was eigentlich mit ganz viel Schmerz behaftet ist, oder es ist ein sehr ungesundes Zuhause dann, oder wir müssen es völlig neu umdefinieren, aber jedenfalls fällt mir das oft auf und sag dann Leuten, vielleicht nennst du es anders und guckst mal, wo du heute zu Hause bist, nicht wo du als Kind gelebt hast, so, aber wo ist denn dein Zuhause heute und wie kannst du dir ein Zuhause schaffen, was wirklich dein Zuhause ist, so, weil ich glaube, und das war ja auch, was du gesagt hast, was in dem Wunsch stand, wie kann man trotz Traumata ein Zuhause finden, so, und ich glaube eben, das hat viel damit zu tun, wieder eben zu lernen, bei sich selbst anzukommen, sich zu fühlen, sich nicht mehr furchtbar und ätzend zu finden und dann eben auch Verbindung mit anderen Menschen aufzubauen oder auch mit bestimmten, es gibt ja auch viele, die fühlen sich mit bestimmten Naturgegenden einfach heimatlich verbunden. Das wäre bei mir zum Beispiel der Vogelsberg, einfach weil meine Oma da gewohnt hat, ich da ganz, ganz viel als Kind war und auch in 2 Jahre da gewohnt habe. Und das ist die Gegend in Deutschland, wo ich sagen würde, ja, da, das war dieses Gefühl von, ich komme nach Hause, weil bei meiner Oma war es halt noch am schönsten und ich habe die Gegend geliebt und war tierisch viel im Wald unterwegs und habe morgens um 4 bin ich Tiere beobachten gegangen im Wald und all diese Sachen so und dann das ist sozusagen wie so ein Landstrich, dem ich mich verbunden fühle und ich würde nie nach Norddeutschland ziehen zum Beispiel. So, egal wie irgendwelche Städte schön wären oder ich habe Freundinnen in Bremen und so, aber ich würde da einfach nicht hinziehen, das ist mir zu flach. So, ich bin einfach so in diesem Mittelgebirge, wie das auch hier um Göttingen ist, dem fühle ich mich viel mehr verbunden. So.
Ich muss mal nachfragen, Heimat und Zuhause, ich habe jetzt ja vorhin verstanden vom Wortstamm her, Heimat, Hüsle oder ungefähr so, das ist ja fast das Gleiche bedeutet, aber wenn wir jetzt von Zuhause und von Heimat reden, meinst du gerade das Gleiche? Ich weiß für mich, weiß ich es gerade gar nicht so richtig. Deswegen würde mich da deine Meinung mal interessieren.
Ja, das stimmt, du hast recht. Ich glaube, für mich ist es ein bisschen das Gleiche. Also so, weil Heimat, also Heimat kann nur etwas sein, wo ich mich wohlfühle und wo ich mich verbunden fühle. Und nach Hause kommen ist vielleicht noch ein bisschen enger, vielleicht auch, aber wo fühle ich mich beheimatet, auch verortet? Und das können Menschen sein, das können Landstriche sein, das kann natürlich auch eine Wohnung sein. Also ich glaube, wir können das sehr vielfältig belegen, aber ich glaube, dass es relativ eng verwirkt ist, für mich auf jeden Fall. So. Ich glaube, das ist wichtig, dass jeder das so für sich rausfindet. Um welche Geschmacksrichtung geht es denn für mich, wenn ich von Zuhause spreche oder wenn ich von Heimat spreche? Was ist für eine Geschmacksrichtung einfach?
Voll. Also ich merke gerade, während wir jetzt darüber sprechen, so fühle ich auch irgendwie in die Worte rein und ich merke für mich irgendwie, Heimat ist eher ein Gefühl. Ich habe auch bei dir gerade gehört, dass du da ne, viel mit wie fühle ich mich, wo fühle ich mich, wie. Ja, und also Heimat, why so ever, kann auch sein, ne? Jetzt ist irgendwie auch spannend dann vielleicht, ne, diese Belastung, wie ist denn dieser Begriff eigentlich mal geprägt worden in der deutschen Sprache, ne? Heimat ist für mich auf jeden Fall irgendwie ein Gefühl so von, ja, hier, ja, weiß ich nicht, hier gehöre ich her oder hier komme ich her oder hier gehöre ich hin, so, aber eher hier komme ich her, also hier, von hier bin ich, so, das ist meine Heimat und damit fühle ich mich verbunden. Ich merke so, das ist so, womit ich diesen Heimatsbegriff assoziiere und Zuhause ist für mich konkreter. Also das ist wirklich so ein Ort, also beispielsweise mein Zuhause. Und das kann auch eher wechseln, finde ich. Ich fühle mich, in meinem Studium habe ich mich damals in Hamburg unfassbar zu Hause gefühlt. Also wäre ich habe damals gesagt, würde ich im Lotto gewinnen, ich würde nicht aus meiner WG ausziehen, weil ich so geil finde. Ne? Mhm. Und das ist, ich kann mich an diesem, ja, ich finde diesen Ort auch immer noch toll, war jetzt letztes Wochenende gerade irgendwie da und habe so gemerkt, ey, ich bin voll fein mit diesem Ort, mit dieser Stadt, ich muss da jetzt nicht mehr sein. Ich bin da gerne, alles cool, aber dann ist auch gut. Und ja, zu Hause ist eher so ein konkreter Ort, an dem ich mich in diesem Lebensabschnitt zu Hause fühle, wenn ich das hoffentlich gerade habe. Ne, kann auch sein, dass man sich nirgendwo zu Hause fühlt. Das ist ja auch total berechtigt und kommt wahrscheinlich in vielen Realitäten vor. Ne? Also
ja, ich glaube, wenn ich mich nirgendwo, Entschuldigung, wenn ich mich nirgendwo sicher fühle, kann ich mich, glaube ich, kaum irgendwo zu Hause fühlen, weil das ist super schwer, quasi mich in irgendeinen Ort oder in irgendetwas zu entspannen und wohlzufühlen. Weil ich denke, wenn wir von zu Hause, von Heimat sprechen, entweder trennen wir Heimat vom Gefühl, dann ist es, da komme ich her. So, das ist meine räumliche Heimat. Oder so, wie es inzwischen ja viel benutzt wird, ist es mit einem Gefühl verbunden, wie vage es auch sein mag. Da müssen wir dann halt immer aufpassen, was das dann für Ausschlusskriterien hat. So, weil dafür wird es eben viel benutzt. Also es ist eben dass es nationalistisch wird. Und ich glaube so, was ich super spannend fand, war, als ich die ersten Male in den USA war, war ich ja noch sehr, sehr jung und irgendwann war ich in einem Reisebüro, ich kann dir nicht mal mehr sagen, warum, aber ich war in einem Reisebüro und die hatten natürlich eine Weltkarte oder eine Karte da über die ganze Fläche von dem Raum, das erinnere ich noch total. Und ich habe die angeguckt und dachte, wo ist denn Deutschland? Ich habe Deutschland einfach nicht gefunden, habe ich gedacht, das ist ja spannend. Die stellen alles komplett anders dar als wir. Und da ist mir das erste Mal sozusagen klar geworden, dass wir quasi immer eine personizentrische Blick auf die Welt haben.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code Humans Are Happy 15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HumansAreHappy15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Onlineshop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Also wenn Kinder malen quasi den Ort, wo sie sind, dann ist der am größten und am Mittelpunkt. Und von da gehen sie nach außen, sozusagen in ihre Welt. Und letztlich machen wir das auch, wenn wir in Europa eine Karte angucken, dann ist die eurozentrisch. Europa ist in der Mitte. Deswegen finden wir immer Deutschland. Amerika macht eine amerikazentrische Karte. Und Deutschland ist irgendwo dieser kleine Futzel da hinten rechts, sozusagen kurz vor der Sowjetunion. So. Und da habe ich gedacht, deswegen wissen die überhaupt nicht, wo Deutschland ist. Das kommt in diesem amerikanischen Universum gar nicht vor. So, und ich stelle mir vor, ich war noch nie in Asien, dass da das absolut das Gleiche ist, dass eben Asien in der Mitte ist. Und Ken Wilber hat ja viel zu, von wo gucken wir eigentlich, gesagt, und hat halt gesagt, das, womit die meisten Menschen immer noch identifiziert sind und von wo sie denken, ist eben dieses Tribal Thinking, dieses Stammesdenken. Mhm. Hier sind wir und da seid ihr. Und das, denke ich, ist auch das, was uns inzwischen in die Hölle führt, weil Umweltschutz zum Beispiel eben der Heimatschutz ist, kann nur scheitern, weil den Abgasen ist es halt wurscht, die Schnupp, egal, wo sie ausgestoßen werden. Ja, die halten sich einfach nicht an Landesgrenzen und alles andere eben auch nicht, auch Flüsse nicht und so. Aber es wird immer noch so genutzt. Also ein Land staut einen Fluss, der durch ihr Land führt und staut den, benutzt den für sich und sagt, es ist echt Pech für euch, dass ihr auf der anderen Seite des Flusses der Landesgrenze liegt. Jetzt kommt der Fluss nicht mehr bei euch an. Tut uns leid, aber es ist unser Fluss. Also dieses ganze Denken in Nationalgrenzen ist halt wirklich so ein tribalistisches, meiner Meinung nach, völlig überkommenes Denken, weil wir damit die Probleme der Welt natürlich überhaupt nicht lösen können. Und es führt eben zu dem Ich gegen dich. Wir sind die Richtigen, ihr seid die Falschen. So. Und da, das ist die Gefahr von Heimatdenken, wenn wir es ausweiten. So, und da müssen wir immer aufpassen, quasi werden wir in unserem Denken also ausschließend. So. Also neulich ich habe ja selten sowas unter meinen Posts, aber ich weiß gar nicht mehr unter welchem, hat jemand geschrieben, ja, das ist alles so, weil wir quasi so überfremdet sind. So, das ist ja das Richtige, habe ich auch geschrieben. Du hörst jetzt, du weißt schon, dass du dem falschen Kanal zuhörst, weil ich bin eben auch halb nicht Deutsche, mein Vater ist eben Marokkaner. Das ist die falsche Bemerkung hier. Und bei mir solltest du dann auch nicht mehr zuhören, weil wo fängt die Überfremdung an? Bei Menschen wie mir, bei deinem Italiener an der Ecke, bei dem du deine Pizza hast? Egal, furchtbar. Aber da ist eben wirklich dieses, das sind wir. Und jeder, der reinkommt, ist anders und falsch. Und das ist die große Gefahr, denke ich, von allem Heimatdenken. Das anders und nicht anders so. Also, und deswegen finde ich das eine ganz, ganz wichtige Auseinandersetzung mit diesem Gefühl oder dem Begriff Heimat, weil da drin viel, viel Schmerz lauern kann, den wir auch anderen antun, so, wenn wir sie ausschließen aus unserer Heimat sozusagen. Und gleichzeitig so, wenn wir den Begriff Sicherheit mitdenken, wenn ich mich nie sicher fühle, wie sicher muss ich dann nach außen sichern? So, ich glaube, da spüren unheimlich viele Begriffe mit rein, viele Dinge, so, die das sehr, sehr schwierig machen.
Voll. Ey, da sind auf jeden Fall, da sind ein paar Anknüpfungspunkte. Ich würde gerne bei einem starten, den ich gerade relativ am Anfang hatte von dem, was du gesagt hast, nämlich dieser Link zwischen Heimat und Identität, ne? Weil womit identifiziere ich mich? Das kam mir gerade, als du von diesem Tribal-Stammesdenken gedacht hast, ne? Damals gab es ja auch Stammeszeichen, ne? Oder irgendwelche was auch immer für Logos, für Wappen, das ist, glaube ich, das richtige Wort, ne? Und alle, die, keine Ahnung, ne, den Hirsch als Wappen haben, so gehören zu uns, und alle, die den Fuchs haben, sind die anderen oder wie auch immer. Und Identität ist, glaube ich, in dem Moment ein total spannendes Bild, weil natürlich im Außen können wir das irgendwie auf wie auch immer, Städte, Gemeinden, Religionsgemeinschaften, Nationalstaaten, Europa, die EU, fühle ich mich dem zugehörig, ne? Und womit identifiziere ich mich eigentlich? Und das sind ja alles auch Dinge irgendwie im Außen von mir und gleichzeitig, ne, wie, also ja, ich identifiziere mich mit mir im Sinne von, ich gucke in den Spiegel und erkenne auch schon, ah, okay, das ist Leo, aber irgendwie diesen Link da finde ich total spannend. Ne? Bin ich eigentlich in mir beheimatet? Also fühle ich mich in mir selber zu Hause?
Hm.
Oder fühle ich mich eigentlich in mir selber so gar nicht zu Hause? Und deswegen muss ich das Ganze im Außenrum jetzt als mein Zuhause deklarieren und ramm da meine Flagge in den Boden, jetzt mal überspitzt gesagt. Und kann mir vorstellen, dass das einfach so ein total krasser Link oder ein spannender Link ist, so, um auch dann vielleicht wieder diese Grenzen im Außen überhaupt erst aufheben zu können. Wir haben schon öfter über diesen Satz gesprochen, alles ist eins. Und wenn alles eins ist, dann macht es keinen Sinn, dass ich den Fluss staue, bis bei dir nichts mehr ankommt. Und dann macht es auch wenig Sinn zu sagen, wir sind du, die und ihr seid die und so weiter. Da spielen einfach tausend Sachen rein, die ich jetzt auch gar nicht alle aufzählen kann, aber ich will einfach nur irgendwie so sagen, wow, das arbeitet da gerade alles in mir, aber hakt total gerne ein, vielleicht ordnet uns
eine Ergänzung.
Ja, gerne.
Weil das, was ich öfter inzwischen gelesen habe, ist, dass die Menschen, die ins All geflogen sind, alle völlig verändert wiedergekommen sind und halt völlig sich, also einige auf jeden Fall sehr dafür eingezogen sind, für eben die Erde zu schützen, dass wir Weltenbürger sind, eben, und nicht Deutsche, Amerikaner, Russen, was auch immer, dass der Blick von so weit oben quasi alle Grenzen verschwinden lässt und man sieht nur, die Erde ist blau und grün und es ist ein winzig, winzig kleiner Planet in diesem riesigen Universum, und die alle gesagt haben dann, das ist der Wahnsinn, was wir hier machen, und wir zerstören unsere Heimat, nämlich diesen Planeten, also dass deren Heimatbegriff sich völlig verändert hat und größer geworden ist und gesagt hat, wir sind Weltenbürger. Das, was uns verbindet, ist, dass wir Menschen sind. Uns ist völlig egal, welche Hautfarbe wir haben oder wo wir auf diesem Planeten wohnen. Weil wenn dieser Planet Heimat nicht mehr funktioniert, können wir uns die ganzen Nationalstaaten sonst wohin schmieren, weil die haben überhaupt keinen Sinn mehr. So. Und das fand ich total spannend, dass also dieser Blick von ganz, ganz weit oben mein Gefühl von, wo bin ich zu Hause, offensichtlich verändern kann, die gesagt haben, ich bin auf der Erde zu Hause. So, und fand ich dazu nochmal ganz spannend.
Ja, total. Ich habe auch schon von diesem Effekt gehört und kann's mir einfach total gut vorstellen und find da irgendwie so, ich sehe da irgendwie so diese Spannung. Das eine ist irgendwie so, ja, Heimat, wenn ich es jetzt als Gefühl beschreibe, was ich ja nur in mir erleben kann, so, dann ist es so auf dieser kleinsten Ich-Ebene, so ich mit mir und meinen Gefühlen, und dann lassen wir mal alle die ganzen anderen Schritte aus, irgendwie Kernfamilie, erweiterte Familie, Sippschaft, Community und so weiter, national, bla 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 bla, sondern dann haben wir einfach nur so ich und alles irgendwie, ne? Weil und dazwischen diese ganzen Abstufungen machen eigentlich total wenig Sinn.
Ja, und gleichzeitig weiß man ja, dass wir ungefähr nur mit 120 bis 150 Menschen in Verbindung sein können. Tatsächlich. Von denen können wir uns Namen und Beziehungen merken. Das heißt, die einzige Gemeinschaft, die das noch wohl macht, also von Weißen zumindest, sind die Amish tatsächlich. Die trennen dann die Dörfer, wenn die zu groß werden, weil sie wissen, dass es nicht mehr funktioniert. Die Verbindlichkeit verändert sich. Gore-Tex wendet das in seinen Firmen an. Die trennen die Häuser quasi, wenn die Belegschaft zu groß wird, weil sie wissen, die Verbindlichkeit gegenüber Zusagen und sowas sinkt rapide, wenn ich nicht mehr weiß, wer du bist. So, wenn mich das nicht mehr interessiert. Und das finde ich total spannend. Das heißt, wir haben wirklich also ein evolutionär geprägtes, was, wie viel Verbindung kann ich denn überhaupt halten? So. Mhm. Und wir haben eine Welt, die überquillt mit Menschen und auf einer kleinen Erde und müssen uns quasi zwischen diesen Spannungsfeldern irgendwie so verorten, beheimaten, dass wir uns ja auch wohlfühlen und sicher fühlen. Und ich glaube, dass wir eben da eben brauchen, lernen müssen, Spannungsfelder zu halten, die wir nicht auflösen können. Ich bin das eine, ich brauche eine Gemeinschaft, die ich überblicken kann und mich zugehörig fühle. Und ich brauche den Blick auf das große Ganze, wo ich einfach nur ein kleiner Teil bin von. Und beides hat seinen Wert und seinen Platz sozusagen. So. Und ich glaube, wir neigen einfach dazu, dass wir immer vereinfachen wollen und immer sagen wollen, und das ist ein Problem von Heimat. Wir wollen es einfach griffig haben und ohne Ambiguität, ohne Grauzonen. Mhm. Und ich glaube, das ist eben gar nicht möglich. So.
Ja, das ist, ja, voll. Also das ist, glaube ich, ein Dilemma, in dem ich erkenne das auch irgendwie voll oft, ne? Und du auch. Und ich glaube, viele Menschen, die jetzt hier zuschauen oder zuhören auch, dass wir ganz oft ja irgendwie, ja, einfache Lösungen attraktiv finden, dass wir gerne irgendwie so konkrete Takeaways oder Quick Wins haben. Das ist so eine Sprache, die in meinem Berufsalltag irgendwie häufig auch ja Anklang findet, dass es eben darum geht, ja, sag mir einfach konkret, was ich machen muss, dass ich ändern kann. Und dann, ja, nee, es ist, so funktioniert's nicht. Und ich habe, bevor die Mikrofone gerade liefen, dir diesen Satz schon gesagt, der mir total einfach hilft, damit umzugehen. Vollständiges Erleben ist immer widersprüchlich. So, ne? Also das heißt, wenn ich wirklich wahrnehme, was da ist, dann werde ich zwangsläufig, ja, eben eine Spannung irgendwie spüren. Da kommen wir irgendwie nicht drum rum. Und das ist wahrscheinlich Teil des Deals, den wir eingehen, wenn wir sagen, wir wollen halt auch uns selber fühlen. So.
Menschliches Dilemma.
Menschliches Dilemma. Ja, das heißt, um Spannung kommen wir nicht herum.
Genau, und da wir aber Spannung eben sehr schnell auflösen wollen, ganz oft, also wir die nicht gut aushalten, wenn ein Musikstück falsch endet, dann hören wir das. Das ist eine Spannung, in der wir genau gehalten sagst. Werden, sozusagen, ja. Oder halt ein Film uns nicht mit einem Happy End beendet, sondern es in der Luft hängen lässt. Da sind wir nicht happy mit, sozusagen, so. Aber ich glaube, dass es ganz wahnsinnig wichtig ist, das zu lernen, weil wir sonst gar nicht demokratiefähig sind, wenn wir keine Grauzonen fühlen und halten können, so, und auch nicht gut lebensfähig, ehrlich gesagt. Also, weil wir auf ganz vielen Feldern in unserem Leben also viel vollständiger und mehr Fülle haben können, wenn wir auch die Grauzonen aushalten und Spannung nicht sofort auflösen müssen. So, also ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich drehe nämlich gerade mit meiner Kollegin Andrea einen Sexualitätskurs für Frauen ab. So, und ich glaube, er wird sehr, sehr anders als alles, was auf dem Markt ist. Er kommt Weihnachten raus, also bitte nicht nachfragen, erst kurz vor Weihnachten. So, und zwar geht es da auch ganz viel, wie viel Spannung kann ich denn aushalten? Ja, wie viel Spannung kann ich in meinem Körper halten, ohne die sofort auflösen zu müssen? Ja, kann ich dir begegnen und erstmal Spannung halten? Ja, und wenn ich aber Spannung immer sofort auflösen muss, kann keinerlei Intimität entstehen. Ja, das ist wie, ich will was essen und ich esse es sofort. Also entsteht sozusagen überhaupt keine Vorfreude, es entsteht keine Spannung auf Weihnachten. Also da können wir mal ein unsexuelles Beispiel nehmen. Als Kinder lernen wir, oh, es wird Weihnachten. So. Und dann müssen wir aber warten. Und ein großer Teil der Freude ist das Warten. Und heutzutage wollen wir alles immer sofort haben und sozusagen die Spannung auflösen. Und das macht aber etwas mit dem, wie viel Wert das noch ist oder wie nah oder wie verbunden das dann vielleicht sich noch anfühlt. Und deswegen glaube ich, dass das eben ein großer Teil ist von dem, was wir lernen müssen, wenn wir lernen, mit uns verbunden zu sein, ist eben auch Spannung zu halten auf eine gute Art und Weise und die nicht nur als Verspannung zu fühlen, sondern eben als eine gute Spannung, die uns auch motiviert und bewegt. So. Ist das verständlich?
Für mich ist es verständlich. Ich war gerade noch bei dem, du hast vor ein paar Sätzen vorher gesagt, so, wir müssen Graustufen erkennen und halten und jetzt geht's um Spannung halten und da habe ich gerade drüber nachgedacht, so, das war dann wahrscheinlich der Blick, den du.
Weil wir wollen es halt auflösen, wir wollen immer, also eine Graustufe sozusagen, ist die entweder, gehört die zu schwarz oder gehört die zu weiß? Ja, wir wollen sie gerne, einfach gerne wieder sauber auseinander haben. Und das tut nicht immer gut und ist auch nicht immer sinnvoll, weil ich glaube, also so jetzt mit ein bisschen Lebenserfahrung würde ich sagen, viel Innovation steckt in den Grauzonen. Das Neue. So, das ist die Geschmacksrichtung, die ich noch nicht kenne. Und wenn ich die erforsche, kann die mich zu ganz anderen Ufern führen als das, was ich schon weiß. Ja. Also was ich so zuordnen kann.
Ich würde dann das gerne mal auf diese Frage auch nochmal ummünzen, die wir ja gestellt bekommen haben. Wie finde ich Heimat oder ein Heimatgefühl, ne, vielleicht mit dem Zusatz trotz Trauma oder mit Trauma? Natürlich ohne jetzt da irgendwelche Hintergrundinfos nochmal zu dem Menschen zu haben, der die Frage da gestellt hat, finde ich es einfach total spannend, weil offensichtlich ist ja diese Frage dann eine Spannung, eine Grauzone. Ja, weil sonst wäre es ja keine, sonst wäre es ja schwarz oder weiß, sonst brauche ich da nichts.
Haben wir zu keine fragen, Frage mehr.
Ne? Und dieses Spannungsgefühl, lass uns das doch mal auf Heimat oder auf Zuhause oder auf dieses Zuhausegefühl ummünzen. Das fände ich total spannend, weil ich ja da auch wieder ganz viele Facetten irgendwie sehe, was du auch mit dem Kommentar gesagt hast, ne, irgendwie so, ja, das fängt bei der Überfremdung oder was war das irgendwie für ein blödes
Überfremdung.
Wort? Überfremdung an, ne, offensichtlich hat da auch ein Mensch eine Spannung mit dem, wo er sich zu Hause wähnt, ne, und weiß nicht, ich mache vielleicht mal ganz kurz einen Punkt, was kommt dir dazu als Impuls?
Also ich glaube, dass wenn wir das auf ein Gefühl anwenden wie Heimat oder mich zu Hause zu fühlen irgendwo, mich zu verorten, dann hat das viel mit Sehnsucht zu tun. Also ich glaube, dass wenn wir als Babys schon nicht willkommen geheißen werden, aus welchem Grund auch immer, gibt ja viele Aspekte, wo eine Geburt auch schiefgehen kann oder früher und meine Generation, die sowieso grundsätzlich nach der Geburt eben weggelegt worden ist, so und ich habe dieses Gefühl von, ich bin willkommen gar nicht. Wie kann ich mich zu Hause fühlen? Also wie kann ich mich an einem Ort zu Hause fühlen, an dem ich nicht willkommen bin? So, das funktioniert nicht so. Und ich finde den Aspekt, dass Babys, wenn sie gut geboren werden, dann kappt man nicht die Nabelschnur sofort, sondern man legt die so, wie die sind, auf den Bauch von Mama. So. Und die bleiben da erstmal liegen. Und das, was die machen, ist quasi ein Ankommen. Und dann fangen die an zu krabbeln. Und zwar zur Brust. Weil sie liegen unten auf dem Bauch und die Babys krabbeln selbst zur Brust. Sie finden quasi, man nennt das Selbstanbindung. Ja, das heißt, die finden diesen Weg von selber, so sind wir evolutionär, gepolt quasi. Und dieser Bereich von der Brust zu den Augen ist der einzige Bereich, den Babys halbwegs scharf sehen. Das heißt, sie sehen die Augen der Mutter, während sie quasi dann die Brust kriegen das erste Mal. Und das ist der Moment von Bindung. Also diese kurze Zeitspanne ist das, wo die prägnanteste Bindung in unserem Leben stattfindet. Und Menschen, die das gut durchlaufen haben, haben quasi einfach schon mal einen Riesenteil geschafft, sozusagen gut hinter sich gebracht. Und wenn das unterbrochen wird, weil wir gleich sofort Nabelschnur getrennt, geputzt, gewaschen und dann vielleicht erst dahin gelegt haben, haben wir ja noch Glück. Unser einer, wir sind halt gleich ins Nachbarzimmer gekommen. Wie kann ich mich willkommen fühlen an einem Ort, der mir Angst macht? Wo ich mich alleine fühle, wo ich einsam bin, wo kein Mensch für mich da ist, wo ich keine Haut spüre, wo ich völlig verwirrt bin von dem, was neu ist. Wie kann ich mich da willkommen und zu Hause ankommen? Und ich glaube, dass da einfach gesellschaftlich schon so ein Bruch ist. Und hier sind wir wieder beim Faschismus, weil die Mutter und ihr erstes Kind, die Johannes Harrer, hat das eben massiv forciert, dass eben Babys wegkommen, dass die nicht keinen Kontakt bekommen, dass man denen nicht in die Augen guckt, dass sie nicht gestillt werden. Und wir dadurch quasi auch ein Gefühl von ich bin willkommen. Und ich glaube, willkommen ist für mich zumindest sehr viel mit Zuhause assoziiert, mit dem Gefühl Zuhause assoziiert. Ich muss mich willkommen fühlen, sonst kann es niemals ein Zuhause sein.
Mhm. Ja, ich muss da gerade, ich habe mal, das war im vierten Humans Are Happy Gespräch, echt jetzt ein bisschen her, da habe ich mit Dr. Philipp Streit gesprochen und er meinte auch, dass die Umwelt oder das Umfeld ein wichtiger Faktor ist für Wohlbefinden, dass wir Wohlbefinden entwickeln können. Da hat er vier Sachen gesagt und das geht eben genau einher mit dem, was du gerade sagst. Nämlich einmal, ich wertschätze mein Umfeld, dass es für mich selber als werthaltig erachtet wird, aber auch das Umfeld wertschätzt mich, ne, was eben ja auch da in die Richtung einhergeht. Das Umfeld lässt Entwicklung zu und das Umfeld vermittelt mir Sicherheit. Das hat er so als die wichtigsten Punkte gesagt. Das kann man natürlich immer noch ausdifferenzieren und so weiter, aber das ja muss, hat mich einfach gerade total daran erinnert, was du gerade gesagt hast, weil es einfach so, ja, so ein elementares Beispiel im Endeffekt ist. Ne?
Auf jeden Fall. Und das haben viele von uns ja in der ganzen Kindheit nicht erlebt, was du gerade aufgezählt hast, die vier Punkte. Also wir haben vielleicht noch unser Umfeld gewertschätzt, weil wir es einfach so machen als Kinder so, aber nicht bewusst so. Aber wir haben weder Wertschätzung noch Sicherheit noch was war das dritte
Entwicklung.
Noch? Entwicklung, also die zugelassen wurde, sondern wir sollten auf eine bestimmte Art und Weise sein und uns entwickeln zum Beispiel. Oder wir haben eben immer nur bedingte Liebe erfahren. Wenn du das machst, dann bekommst du. Und ich glaube, daraus resultiert ein Gefühl von tatsächlich Heimatlosigkeit auch und mich nicht verbunden zu fühlen, weder mit mir noch mit anderen. Und ich glaube, daher kommt diese große, große Sehnsucht, die viele Menschen auch haben, irgendwo dazu zu gehören, was meiner Meinung nach zum Beispiel in den 70ern zu diesen Riesenbewegungen wie Bhagwan und sonst was geführt haben, wo Menschen quasi dann endlich sich irgendwo zu Hause gefühlt haben, zugehörig gefühlt haben, in ihrer Andersartigkeit, in ihrer Sehnsucht nach Suche, nach Spiritualität, nach was auch immer. Was wir jetzt ein Stück weit wiedersehen, nur nicht als sozusagen so eine Massenbewegung, sondern kleine einzelne Bewegungen, die so esoterisch auf der Suche sind oder vermitteln, dass keine Ahnung, was alles vermitteln. Also ich glaube, das ist einfach eine Sehnsucht, die dann so hungrig ist, wo ich immer auf der Suche bin, und zwar im Außen. Und das Außen muss schon auch stimmen, aber wenn ich mich gar nicht fühlen kann, werde ich auch aus dem Außen halt nie satt. Deswegen brauche ich halt beides. So.
Das finde ich ist ein total spannender Link. Also ich gehe voll mit. Natürlich brauchen wir beides, aber irgendwie ist die Frage, die mir einfach sofort auf der Zunge liegt, wie kriegen wir das denn hin? Also das klingt für mich nach so einer Königsdisziplin, irgendwie so die Balance zu halten auf, ich fühle mich mir im Innen verbunden und auch noch irgendwie dem Außen, wo ich bin. Also ist ja wirklich, das ist ja fast schon, also ja, richtig hohe Kunst.
Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess. Also ich für mich zumindest habe das so inzwischen beschlossen. Es ist nichts, was abgeschlossen ist, weil je mehr ich erfahre und je mehr ich bei mir ankomme, desto mehr kommen wieder neue Aspekte dazu oder ich nehme andere Sachen überhaupt erst wahr im Außen. Also unsere ganze Wahrnehmung ist total daran gekoppelt, wie wir uns intern fühlen und was wie der Filter aufgestellt ist, durch den ich die Welt sehe. Und es gibt viele Dinge, die habe ich früher gar nicht gesehen. Also ich habe sie einfach nicht gesehen, die ich heute sehe. Und insofern denke ich tatsächlich, das ist ein Prozess, mit dem man Frieden finden sollte, dass es ein Prozess ist und nicht, wann bin ich denn angekommen, wann bin ich fertig, sondern es wird für mich auf jeden Fall sukzessive besser und schöner, das Leben. Und ich hoffe, dass ich mit 70 zurückgucke und denke, ja, da ging noch was. Also, dass einfach noch mehr zu finden ist. Ich glaube, für mich ist es eine lebenslange Suche danach, wie ist das Leben? Was ist das Leben? Was bedeutet Menschsein? Das sind meine Fragen, die mich jetzt seit, keine Ahnung, 40 Jahren begleiten.
Ja, wer bin ich? Wer bin ich? Das ist mal eben so wenige Worte schnell ausgesprochen, aber das ist ja eine total krasse Frage. Ich merke das beispielsweise, was ich an mir selber total merke. Ich bin halt sehr im Stadtzentrum aufgewachsen früher, ne? Also es war jetzt keine Betonwüste, das wohl nicht, aber es war einfach sehr urban, ne? Ich habe auch dann irgendwie lange Jahre, als ich irgendwie in Hamburg gewohnt habe, auch viel irgendwie an einer großen Straße gewohnt. Das hat mich gar nicht gestört. Ich hatte da überhaupt keinen Stress mit. Und so, je mehr ich auch irgendwie so anfange, ja, mich mit dem Thema Verbundenheit, mit mir selber, aber auch mit anderen irgendwie so zu widmen, merke ich beispielsweise, und dann reicht es auch einfach mal nur einen Nachmittag irgendwie in irgendeinen Garten sich zu legen, so, wow, wie viel mehr Verbundenheit spüre ich eigentlich hier, ne? Und das ist in dem Moment dann nicht an diesen speziellen Vorgarten oder diesen Park oder manchmal schon auch, ich finde diesen Baum ganz toll oder so, das gibt's auch, aber wo ich irgendwie so merke, okay, krass, ich hatte vor 10 Jahren oder vor 5, 6, 7 Jahren, da war es halt irgendwie so, da habe ich nicht mal gemerkt, wie unverbunden ich war, wenn ich halt nur irgendwie, ja, an so einer fetten Straße wohne, wo halt ab und zu mal ein Baum noch gepflanzt ist. Okay, fair enough, aber das war's dann auch mit Natur. Und heute merke ich halt einfach so, wenn halt irgendwie so ein Auto langfährt bei mir in der Straße, wie mich das so nervt und wie ich mir so denke, oh, ich will eigentlich irgendwo wohnen, wo halt viel Natur ist, weil da fühle ich mich halt viel mehr mit mir selber auch verbunden und komme halt irgendwie dann so durch die Verbindung mit Natur in Verbindung mit mir und merke dann halt, wie auch solche Orte, wie halt so städtische Umfelder, dass, obwohl es ja zu Hause oder Heimat auch irgendwie sein kann, das trotzdem nur so bedingt zulässt. Auch hier wieder eine Spannung. Also total spannend. Haha, total spannend. Wow.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich fand es spannend in dem Buch, glaube ich, im Buch Fokus von dem Johann Hari, was ein sehr spannendes Buch ist, weil er eben auch festgestellt hat, dass wir uns alle immer weniger fokussieren können so und dann für sich auf die Suche gegangen ist. Und ich glaube, es war ein Buch, ich will es aber nicht versprechen, aber das Buch lohnt sich trotzdem. Und zwar haben sie festgestellt, dass es sozusagen zwei Default Netzwerke vom Gehirn gibt. Und das eine ist quasi, wenn wir zur Ruhe kommen und einfach zu Hause sind und mal an die Wand starren, wenn wir uns das mal erlauben, dann fängt quasi an, das Gehirn bestimmte Bahnen, also ist halt, ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen Ausdruck dafür gibt, das Default-Netzwerk, wo das Gehirn hin zurückfällt. Und dann geht es halt bestimmte Bahnen und man hat festgestellt, dass man dann meist sich damit beschäftigt oder Gedanken halt im Hintergrund laufen von, oh, was habe ich denn da gemacht oder wer denkt was über mich oder was ist eigentlich mit der Beziehung oder wie fühle ich mich, wie komme ich an, wie werde ich gesehen. So, und dann hat man festgestellt, dass Leute, die im Wald sind, in der Natur sind, ein anderes Default-Netzwerk tatsächlich angeht. Das Gehirn anfängt anders zu arbeiten und sich viel mehr quasi mit seiner Umwelt beschäftigt und zur Ruhe kommt. Also man viel mehr aufnimmt und viel mehr in diese Art von Verbundenheit geht mit der Umwelt. So, und das fand ich ganz, ganz spannend quasi, dass wir per dem, wie wir leben eben, was du eben auch gesagt hast, eigentlich immer in denselben Zirkeln uns bewegen, auch in unserem Gehirn. Und dass wir halt ständig durch die Geräuschkulisse ja auch immer nach außen gezogen werden. Also jeder kennt das, wenn man in der Kneipe sitzt, wo man sich unterhalten will und oben drüber ist ein Bildschirm. Wie unglaublich schwer das ist, da nicht hinzugucken. So, man geht immer zack hoch, nein, ich wollte, unterhalte mich gerade und wieder bin ich da. Das ist zum Kotzen, weil wir einfach auf diese bewegten Bilder halt gepolt sind. So. Und wenn wir natürlich draußen sind und auch in der Stille sind, was völlig anderes mit unserem Nervensystem passiert und wir eben in eine andere Art von Verbindung gehen können überhaupt nur. Das finde ich total spannend und deswegen glaube ich, dass Natur ein wesentlicher Bestandteil sein kann von Heilung und von mich verbunden und beheimatet fühlen. So, für mich war es das auf jeden Fall. Deswegen, ich bin ja auch in Frankfurt aufgewachsen, also auch sehr urban die ersten 10 Jahre, war aber immer in allen Ferien bei meiner Oma halt und die hat eben auf dem Land gewohnt. So, und das hat einen ganz tiefen Eindruck hinterlassen, so.
Ja, ich finde das spannend, diese beiden Default-Netzwerke, die du da gerade beschrieben hast, oder Modi. Das eine, das erste, ich würde es jetzt mal für mich so mit Grübeln zusammenfassen. So, und das andere ist eher so, wie du es gesagt hast, ja, aufnehmen. Und das geht für mich einfach irgendwie wieder so zurück. Wir haben halt, wenn es um Heimat geht, dann oder um, wie kann ich mich zu Hause fühlen, wie kann ich mich in mir zu Hause fühlen, wenn ich mit der Erde zu Hause bin. So, das klingt halt irgendwie vielleicht pathetisch. Ich habe jetzt in mir die Spannung, dass das halt irgendwie, ja, dass es vielleicht so ankommen kann, aber im Endeffekt ist es für mich so voll Quintessenz gerade.
Ja, es ist, also ich lese gerade einige sozusagen mehr, also andere Sachen über das Gehirn und auch über wo wir herkommen. Und eins auch ist The Awakening Ape. Und ich finde es ziemlich großartig, weil der macht ganz viele, also das ist ein Anthropologe, der einfach auch ganz viel in den letzten indigenen Völkern der Welt unterwegs ist. Und auch aus den ganzen Studien und Aufzeichnungen von früher gesagt hat, und das haben wohl viele festgestellt, dass unser normaler State als Mensch glücklich sein war. Mhm. Die haben keine mentalen Krankheiten. Die gucken Missionare ganz komisch an, wenn die sagen Selbstmord, weil sie das Konzept gar nicht verstehen, dass man sich umbringen möchte. So, es gibt in einigen indigenen Völkern von Kanada gibt es das Wort Gewalt und Vergewaltigung gar nicht. Also sie haben diese Worte überhaupt nicht, weil sie das gar nicht kannten. Und ich will das jetzt gar nicht, will gar nicht verherrlichen, dass alle indigenen Völker da alles wunderbar ist. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich fand es super spannend, dass quasi Anthropologen zu dem Schluss gekommen sind, dass eigentlich der menschliche Zustand, Grundzustand einfach glücklich ist und verbunden. Und die das immer so erlebt haben, dass sie freundlich sind, dass sie aufgenommen werden, dass die Leute untereinander freundlich sind in dem Stamm, dass alle sich helfen, dass es kein ich jage die Gazelle und ich behalte sie und esse sie alleine. Also dass immer quasi im Teilen und ganz viel gescherzt wird miteinander und die wöchentliche Arbeitszeit, also eigentlich meist 15 Stunden, gar nicht übersteigt, wenn man es dann als Arbeit bezeichnen möchte, dass man gemeinsam jagen und sammeln geht. So. Und ich fand das total spannend, weil wir per, wie wir sind, quasi einfach schon den Bezug, glaube ich, verlieren müssen, weil Menschen, wenn wir 40, 50 Stunden arbeiten plus Wegstrecke, wie viel haben wir noch das Gefühl, überhaupt ankommen zu können? Also wie viel Raum haben wir dafür überhaupt noch, überhaupt so zu sein? Und wie belastet sind wir eben von dem, wo wir herkommen? Und das macht es eben alles noch sehr, sehr viel, viel schwieriger für uns. So, weil das kannst du bestimmt bestätigen, sich mit sich zu beschäftigen, braucht Zeit.
Ja.
Ja, das ist einfach ein Zeitfaktor.
So. Kann ich so knapp bestätigen. Ja, ja, so. Und da, ja, und da, ja, wann ist man damit fertig? Ne? Wahrscheinlich ja auch nie.
Aber nein, aber und es braucht immer Zeit. Also so, auch wenn du eine gute Beziehung führen willst, braucht die Zeit, die braucht Gespräche, die braucht Auseinandersetzung, die braucht was zusammen zu erleben und zu fühlen und Stille und Nichtstille und so. Und alles sind Zeitfaktoren. Und wenn man denkt, dass die Beziehungsforschung sagt, dass die meisten Beziehungen nach 2, 3 Jahren sich ungefähr noch 5 Minuten am Tag über sich selbst unterhalten und ansonsten nur noch über Arbeit, Kinder oder was auch immer im Außen ist und quasi noch circa 5 Minuten, ich glaube, es ist sogar hochgeschätzt, überhaupt noch Selbstaussagen trifft, also sich wirklich mit sich auseinandersetzt, dann ja, dann weiß man, okay, das ist ein, ist einfach auch sich nach Hause zu kommen, braucht das vielleicht sogar einfach den Faktor Zeit.
Es braucht den Faktor Zeit. Es braucht Verbindung.
Haben wir ja, jetzt aber gerade, kann ich Verbindung nur haben, wenn ich auch ein bisschen Zeit habe? Also brauche ich für das Gefühl, das aufzubauen, überhaupt womöglich auch Zeit, muss ich mir diese Zeit nehmen und dann Facebook mal abschalten. So, also, und wie viel Zeit wird bei uns verdattelt, wenn Leute, ich, also wie gesagt, kannst ja immer nur wieder sagen, Leute miteinander essen gehen und beide gucken eigentlich nur in ihr Handy, dann kann man nicht beieinander ankommen. Ne?
So. Ja. Voll. Irgendwie ist es so ein, ne, ich versuche ja immer, oder mein Kopf, weiß ich auch nicht, funktioniert ja, vielleicht so. Ich baue dann halt irgendwie im Kopf immer so Schaubilder irgendwie, ne? So, okay, wir brauchen Verbindung, wir brauchen Zeit, aber für die Zeit brauchen wir die Struktur, ne? Beziehungsweise die Kultur vielleicht, so mit uns selber, mit wie wir miteinander sind, ne? Also, wenn wir irgendwie im Restaurant sind, dann hätten wir vielleicht so die Struktur, aber wenn wir die Kultur haben, nur aufs Handy zu gucken, dann bringt's auch nichts. So, ne? Wenn aber meine Struktur wieder in meinem Alltag mir sagt, du arbeitest jetzt erstmal 40 Stunden und hast dann noch das und das und das und das und das und das als Verpflichtung, dann hast du ja auch wieder keine Zeit. Also, scheiße, es ist so komplex und wahrscheinlich werde ich jetzt auch hier irgendwann aus diesem Gespräch gehen und eine Graustufe halten müssen. Aber vielleicht ist auch das genau die Antwort.
Ja, aber ich glaube, dass allein, wenn wir dich und euch dazu anregen können, überhaupt darüber mal nachzudenken, was braucht es denn für mich selbst, um mich beheimatet zu fühlen, um zu Hause zu sein, um anzukommen irgendwo. Das sind einfach wichtige Fragen und ganz oft suchen wir nach etwas, was wir zum Beispiel selber gar nicht benennen können, sondern wir denken, irgendwann taucht es auf und dann weiß ich so. Das kann sein, muss aber nicht so sein. Es hilft auf jeden Fall, mir darüber nachzudenken, zum Beispiel, wo in meinem Leben habe ich das schon mal gefühlt, dieses Erleben jetzt komme ich an, so wie, oder wie ich und ich in dem Lied, ja, so kann es, so soll es bleiben.
Sein, so, kann, so soll es sein, so kann es bleiben, das ist, glaube ich.
Richtig, oder? Genau, so ein schönes Lied, ja, so, und dann hoffen wir natürlich, dass es in die Unendlichkeit dehnbar ist, was wahrscheinlich nicht, leider nicht der Fall ist. Ich glaube, das ist uns Menschen einfach nicht gegeben, ständig in einem Gefühl zu leben, aber wo war das mal und kann ich das mehr in mein Leben holen, wo ich das hatte. So, ich glaube, das sind einfach wichtige Fragen. Oder auch, wie kann ich jemand anderem das Gefühl von Willkommen und Zuhause bieten? Weil ich glaube, dass wenn wir eben immer nur auf uns gucken, was wir brauchen, gehen wir auch dran vorbei. Ich glaube, wenn wir auch daran gucken, wie kann ich das jemand anderem bieten? Wie kann ich dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen sich bei mir willkommen fühlen und ein Gefühl von vielleicht einem zu Hause haben, und wenn es nur ein virtuelles ist, ist es egal, aber so, dass wir das mehr und mehr auch mitdenken, die anderen, so, nicht nur uns. Und ich glaube, dass beide Blicke ganz viel Glück für uns selbst tatsächlich auch bringen können. Nicht nur für die anderen, sondern auch für uns selbst beglückend ist, wenn wir merken, wir können auch für andere so ein Gefühl geben. So.
Ja, das sind auf jeden Fall, finde ich, super, super gute Leitfragen. Ich erinnere mich in unserem, ich glaube, es war in unserem letzten Gespräch, da hatten wir über Trennungen gesprochen, da meintest du, du lässt manchmal deine SeminarteilnehmerInnen so Anleitungen für sich selber schreiben, ne? Was brauche ich in einer Beziehung, um mich sicher und geliebt zu fühlen? Ich glaube, das war ungefähr die Frage.
Ja.
Und ne, jetzt, ich spinne das gerade quasi weiter und finde deswegen so diese Leitfragen so total genial, ne? Was brauche ich, um mich willkommen zu fühlen? Was brauche ich, um ja mich zu beheimatet zu fühlen? Wo hatte ich das mal? Wie kann ich das für mich und auch für andere schaffen? Sind, glaube ich, total, total gute Fragen, um, wenn man auch in Bezug auf das letzte Gespräch mal einfach in Regelmäßigkeit alleine auf den Berg steigt, also in die Adlerperspektive geht und auf das eigene Leben schaut, sind das vielleicht total, total sinnvolle Fragen in Bezug auf Heimat und das Gefühl dazu, was wir in uns tragen, um da vielleicht für sich selber ein Stück weiterzukommen.
Ja, ja, genau. Und immer zu denken, dass wir halt alles Menschen sind und alle Sehnsucht danach haben und wir einfach diesen einen kleinen Planeten alle miteinander teilen. So, ja. Das war mein Schlusswort.
Für mich fühlt es sich rund an. Wollen wir es schließen?
Ja, wollen wir schließen. Okay, danke, Leo. Das war wieder toll. Ich zumindest. Ich hoffe, ihr auch. Aber ich auf jeden Fall habe es genossen.
Kann ich mich nur anschließen. Also wirklich. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe, allen, die zugehört und zugeschaut haben, auch. Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war das 62. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo. Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.